schon. Wunderbar. Jetzt läuft's. Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brettspiel News Podcast. Heute mit einem neuen Format Zeitlos. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe heute einen Gast dabei, der demnächst jetzt auch ab und zu öfter mal hier im Format erscheinen möchte und will, den Peter Neugebauer. Ich grüße dich, Peter.
Guten Morgen dir und allen Hörern.
Ja, ich freue mich riesig. Wir hatten uns zufällig beim Kosmos-Event jetzt im letzten Herbst kennengelernt und haben dann anderthalb Tage miteinander am Tisch gesessen und gespielt. Und da ist mir aufgefallen, dass du dich ausgesprochen gut auskennst in dem Bereich Brettspiele. Und magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, damit auch die Zuhörenden wissen, wer du eigentlich so bist?
Ja, mache ich doch gerne. Also ausgesprochen gut auskennen in Brettspielen, das zählt bedingt. Das wird gleich deutlich, warum ich das so sage. Also ich bin schon sehr, sehr lange dabei. Schon Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre hatte ich die Gelegenheit, über Spiele zu rezensieren, darüber zu schreiben. Und das war meine Zeit, um reinzukommen in die Szene, die damals ja noch wesentlich kleiner war als heute. Und da bin ich dann auch bei geblieben. Aber wie das immer so ist, man erinnert sich gerne an die Anfänge zurück und auch gut an die Anfänge zurück. Das hat sich dann mit der Zeit ein wenig verflüchtigt. Es ist nicht so, dass ich da nicht Bescheid weiß. Aber mit der Fülle an Spielen, die rausgekommen sind, vor allen Dingen so seit den Nullerjahren, ist es so, dass ich längst nicht mehr in alle Richtungen so informiert bin, wie ich das ja in den Anfängen war. Und das ist, glaube ich, auch meine große Stärke, mich daran zurückerinnern zu können. Und darüber würde ich gerne auch mich mit dir austauschen und den Hörern ein paar Informationen aus meiner Sicht geben.
Ja, das freut mich sehr. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch und da hast du ja auch schon ein bisschen was erzählt. Also ihr könnt euch heute auf spannende Geschichten auf jeden Fall freuen. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Wer über Peter noch mehr wissen möchte, der kann sich mal das Buch Brettspielprofis aus deiner Bücherei oder sich anschaffen. Auch dort ist er nämlich erfasst worden, hat dort einen Text, wo er und sein Werdegang quasi festgehalten ist. Super spannend zu lesen, auch unabhängig davon, auch ganz von ganz vielen anderen tollen Leuten wird da geschrieben.
Aus der Brettspiel-Szene. Ja, wenn ich kurz ergänzen darf, also ich finde auch, was da notiert steht, das trifft es ziemlich gut.
Das ist jetzt auch im Prinzip hier das Kernthema von unserem Format hier, in dem wir einfach mal zurückblicken, wie hat sich eigentlich die Brettspielszene entwickelt? Weil heute, ich sag mal, in den letzten 10 Jahren ist ja wirklich ein Wettlauf hat stattgefunden, Erfolg nach Erfolgsmeldungen, die Branche wächst und wächst, die Spielmesse ist so groß wie nie, und heute, das basiert ja alles auf den Fundamenten, die vor vielen Jahren gedeckt wurden. Und das finde ich einfach mal wichtig, dass wir jetzt nochmal das einfach mal wertschätzen und einfach mal angucken, wie hat sich das früher eigentlich so entwickelt. Und heute haben wir uns vorgenommen, da du, Peter, ja den Klaus Teuber gut kanntest und auch bei Catan beteiligt warst, dass wir uns heute mal diesen wichtigen Aspekt vornehmen, weil ich finde, Catan, wir haben schon so viele Talk-Formate hier gemacht, wenn man fragt, wann hast du angefangen zu spielen oder womit, welche Spiele waren besonders wichtig in deiner Genese als Brettspielender, wird eigentlich fast immer Catan genannt und das war wirklich ja ist bis heute ein Welterfolg. Und du bist dran beteiligt gewesen tatsächlich als Zeitzeuge.
Ja, also beteiligt hört sich jetzt recht groß an, als wenn ich da Co-Autor gewesen wäre. Das ist mitnichten so der Fall. Aber ich würde gerne einfach von den Anfängen erzählen. Und wenn das jetzt so ausschweifend wird, unterbrichst du mich, lenkst mich auf die richtige Bahn. Aber mit Catan 1995 am Markt hat das schon eine besondere Geschichte, von der wir alle im Vorhinein überhaupt nicht wussten, dass das sich zu diesem Erfolg entwickeln würde. Catan war ja nicht das erste Spiel von Klaus Teuber. Es war dann sein viertes Spiel des Jahres. Also er fing schon wesentlich früher an, fast 10 Jahre früher fing er an, Spiele zu entwickeln. Und in diesen Anfängen hatte ich das Glück, Klaus kennenzulernen. Soll ich das jetzt kurz erzählen oder ist es besser, mit Catan einzusteigen?
Nein, auf jeden Fall. Also auch die Zeit vorher ist natürlich super irrelevant. Also es geht mir jetzt nicht explizit um Catan. Das ist natürlich ein wichtiger Zeitpunkt gewesen, aber die Erlebnisse, die du auch mit Klaus Teuber hattest und auch die du so mitbegleitet hast.
Ja, das würde ich dann gerne schon machen, weil das auch ein bisschen dann besser erklärt, wie es dann zu Catan und meinem Mittun und auch nicht meinem alleinigen Mittun dann gekommen ist. Also 1986 bin ich auf den Göttinger Spieleautorentagen gewesen. Die waren damals vielleicht so 10 Jahre alt oder noch nicht mal. Und das war damals eigentlich so ein Forum, wo Networking betrieben wurde. Es gab ja noch kein Internet, es gab noch kein Social Media und man musste sich face-to-face treffen. Und da gab es nicht sehr viele Veranstaltungen. Aber die einmal im Jahr stattfindenden Autorentage in Göttingen mitten im Sommer, die wurden schon gerne genutzt. Und ich bin da eine Zeit lang auch immer hingefahren, Jahr für Jahr. Nicht als Autor, um Spiele vorzustellen, sondern halt eben, weil mich neue Spiele interessierten, aber auch, wie ich gerade schon sagte, um Bekanntschaften zu vertiefen, neue Kontakte herzustellen. Autoren waren da, damals noch nicht so viel Verlage, und vor allen Dingen auch Kritiker, die es damals ja auch ganz wenige gab. Ich fühlte mich da zugehörig zu dieser Gilde und man kam sich, tauschte sich aus, guckte neue Spiele an und spielte sie und ging dann mit diesen Gedanken nach Hause. Und 1986 bekam Wolfgang Kramer den Goldenen Spatz überreicht. Das ist eine Auszeichnung gewesen, die damals ins Leben gerufen wurde, um einzelne Autoren zu küren. Es gab und gibt ja dann auch nichts anderes, wo einzelne Autoren, meistens werden ja Produkte mit irgendwelchen Awards ausgezeichnet. Und der Göttinger Spatz, Spatz steht dann für Spiele, Autoren, Zunft, also ohne TZ, sondern nur mit Z. Das war damals eine Auszeichnung, heute auch noch, die so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Autoren, junge Autoren, wichtige Autoren lenken wollte. Wolfgang Kramer war damals ja schon mitten im Geschehen drin und der Reinhold Wittig als Veranstalter der Göttinger Spieletage hat mich im Vorhinein gefragt, willst du nicht die Laudatio zu Wolfgang Kramer halten? Da habe ich spontan und gerne Ja gesagt und konnte mich da auch ein bisschen drauf vorbereiten und die habe ich dann auch gehalten. Und die Laudatio wird in Göttingen, wenn der Spatz verliehen wird, immer somit als ersten Programmpunkt, also die Verleihung des Spatzes und damit auch verbunden die Laudatio gehalten. Also war ich sehr früh bei diesem Treffen ein wenig im Mittelpunkt. Das war natürlich immer der Gastgeber, Reinhold, und ich durch die 10-minütige Laudatio dann also auch ganz kurz im Fokus. Und jetzt war Klaus Teuber, das erste Mal da. Der bekam das also mit. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht, aber er hat mitbekommen, ich durfte etwas sagen. Und das Zweite, an das ich mich erinnere, war, dass, wie das in Göttingen immer so üblich ist, dass jeder der Autoren, die da waren, ihre Prototypen auf Tischen präsentierten, in der Hoffnung, dass einer vorbeikommt, mit ihm spielt, vielleicht sogar ein Redakteur sich dafür interessiert, aber auch spielen, um Feedback zu bekommen, das war das und ist das Interesse. Ich wuselte durch die Hallen waren es ja gar nicht, so an den Tischen vorbei und sah immer im Augenwinkel, das Spiel Rätselmeister, was Klaus vor sich stehen hatte. Ich kannte Klaus ja auch noch gar nicht, wusste auch gar nicht, dass er mir zugehört hatte. Aber das Spiel war interessant. Man sah irgendwelche Knetgebilde und in denen steckten Zahnstocher. Und diese Zahnstocher und diese Knetgebilde, die haben einfach große Aufmerksamkeit bei mir geschaffen. Denn sowas gab es damals gar nicht. Knete in Spielen, das wurde dann später durch dieses Spiel Barbarossa und die Rätselmeister, wurde das so ein bisschen freigetreten. Es gab dann so 5-6 Jahre lang eine Fülle an Spielen mit Kneten, mit Knete im Spiel. Das ist mittlerweile wieder verschwunden. Aber damals nahm das so seinen Gang mit diesem Spiel. Also ich sah das Spiel ständig, aber ich bin nicht direkt drauf zugegangen, sondern am zweiten Tag, kurz vor Toresschluss, vielleicht 2 Stunden bevor Göttingen endete, habe ich gesagt, jetzt muss ich mich dafür interessieren. Bin hingegangen, Klaus war da, habe dann ihn begrüßt, er mich, habe mich für das Spiel interessiert, er hat es mir erklärt und ich hatte sofort bei der Erklärung schon den Gedanken, das musst du spielen. Das ist jetzt nicht nur optisch so anders wie vieles andere, sondern es hat auch einen großen spielerischen Reiz und den wollte ich ausprobieren. Mein Bruder war auch da, den habe ich als dritten Mann sofort dazu zitiert. Dann haben Klaus, Michael, mein Bruder und ich dieses Spiel gespielt. Ich will jetzt nicht ganz, ganz viel über Barbarossa sagen, aber wenn ich sage, dass das auch spielerisch außergewöhnlich war, will ich das auch kurz begründen. Viele werden es kennen. Vielleicht noch. Und es geht ja darum, dass man Rätsel gestaltet, die nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer zu erraten sind. Und die Punktwertung changiert so im Mittelfeld. Also wessen Rätsel ganz schnell, weil es zu eindeutig geformt wurde, herausgetüftelt wurde, der kriegt wenig Punkte. Und auch Rätsel, Kneträtsel, die erst ganz spät in dieser Runde dann herausgefunden wurden, die kriegen auch wenig Punkte. Also es ist die große Kunst bei diesem Spiel gewesen, etwas zu schaffen, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Ganz schwierig, sowas umzusetzen. Hier funktionierte es aus meiner Sicht perfekt. Und ich habe dann nach dem Spiel Klaus gesagt, das ist so ungewöhnlich, das Spiel, das hätte ich gerne. Können Sie mir, wir duzten uns damals noch nicht, und können Sie mir das Spiel basteln? Hat er gesagt, mache ich Ihnen gerne, kostet aber 100 D-Mark. Ich habe wohl kurz gezögert und hat das sofort begründet. Damals Mitte der 80er Jahre waren Farbkopien noch richtig, richtig teuer. Und er musste eine Farbkopie in Spielplangröße erstellen, die glaube ich schon 90 D-Mark oder so gekostet hat. Er hat also das Spiel nochmal kopiert für mich, damit ich es ausprobieren konnte, mit liebevollen Figuren, mit einem extra Karton, wo dann auch Rätselmeister drauf stand. Den habe ich selber noch in meinem Archiv und hole ihn immer mal gerne wieder raus. Und den schickte mir Klaus dann wenige Wochen, Tage, ich weiß es nicht mehr, dann zu. Und in diesem Karton mit Rätselmeister, was später Barbarossa Spiel des Jahres wurde, lag auch noch ein Prototyp von ihm zu Adel verpflichtet. Also was dann nochmal wieder 3 Jahre später Spiel des Jahres wurde. Also das war noch dabei und auch die Elbler-Staffette, die ja auch später bei Carlit und später auch nochmal bei Ravensburger als Asterix-Spiel auf den Markt kam. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber Klaus wollte, offenkundig war auch das Gespräch in Göttingen schon so ein Signal für ihn, wollte wohl, dass ich Feedback gebe, dass wir in Austausch treten und dass er Wert drauf legte, was ich sage, wenn ich so ein Spiel bewerte und beurteilte. Ja, so fing alles an. Du merkst, und die Hörer auch, zu Catan habe ich noch überhaupt nichts gesagt, aber das sind jetzt 10 Jahre vorher gewesen.
Ja, es ist aber auch spannend. Ich finde, das wäre auch zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt nur über Catan sprechen, weil ich meine, Klaus Teuber hat ja, wie du schon gerade sagtest, 4 Titel gewonnen, 4-mal Spiel des Jahres. Das war 88 halt Barbarossa, 1990 dann Adel verpflichtet und dann 91 dann schon wieder drunter und drüber.
Ja.
Und dann 95 die Dietler von Catan. Also da muss man schon sagen, er hat definitiv da eine ganze Zeitspanne wirklich geprägt.
Ja, da kann man sich fragen, wenn man so innerhalb von 8 Jahren 4-mal den Titel gewinnt, oder es waren sogar nur 7 Jahre, warum danach nichts mehr? Aber das liegt so in der Sache begründet. Catan wurde sehr schnell, sehr groß und verlangte weitere Produkte, um diese Spielwelt mit Leben zu erfüllen. Und das ist ihm ja auch gelungen. Vor allen Dingen, und jetzt gehe ich schon wieder über die Anfänge von Catan, diesmal in die andere Richtung voraus. Aber das ist ja egal. Wir wollen ja einfach ganz locker reden und Erinnerung wachrufen. Jeder wird wissen, der Catan kennt, und das werden, glaube ich, alle Zuhörer sein, dass Catan ja eigentlich nur ein Spiel für 3 und 4 Personen ist. Und da kam dann sehr früh der Ruf und die Bitte, auch vom Verlag, dann schnell auch von Klaus selber, für 2 Personen etwas zu entwickeln. Und dieses Brettspiel selber lässt sich nicht, schon allein wegen des Handelsmechanismus, lässt sich nicht auf 2 Personen runterbrechen. Und so hat Klaus dann relativ schnell das Kartenspiel, was ja nun gänzlich anders ist, aber in dieser Catan-Welt angesiedelt ist, mit Städten, mit Wegen und dann aber jetzt hier auch, weil es ein Kartenspiel ist, mit einer Fülle von Charakteren und Personen, die dann halt eben auch die Städte bewohnen und dann auch ihren Beitrag leisten, entwickelt. Und so ist es so entstanden, dass aus Catan, dem Brettspiel, sehr schnell das Zweierspiel, dann auch sehr schnell das Spiel für 5 und 6 Personen dazu kam. Und hier sei erlaubt, dass ich da auch nochmal auf eine Sache hinweise, die Genialität von Klaus zeigt. Viele hätten vielleicht, ja, ich unterstelle jetzt was, das will ich aber eigentlich gar nicht, viele Autoren oder andere Autoren oder Redaktionen da einfach Material für einen 5. und 6. Spieler dazu getan, Figurensatz ein bisschen mehr. Größere Spielfläche. Aber Klaus hat sehr schnell gemerkt, dass bei 5 und 6 Spielern die Grundregel, dass wenn der Räuber gewürfelt wird, man Karten verliert, bei 5 und 6 nicht so funktionierte. Du kriegtest über 5, 6 Runden lang, bekamst du Material auf die Hand. Du hattest sehr schnell Karten, die über 7 waren und dann schlägt der Räuber ja zu. Und dann hat er mit einem Fingerschnips eigentlich die außerordentliche Bauphase entwickelt. Das heißt, wenn ein Spieler am Zug ist, handelt er, tauscht er, geerntet wird natürlich vorher für alle. Und nachdem er seinen Zug abgeschlossen hat, darf jeder der Reihe nach, wenn er möchte, auch bauen oder Entwicklungskarten kaufen. Und das war eigentlich der Kniff, dass man das Spiel auch problemfrei für 5 und 6 Spieler dann auch anwenden kann. Und das war schon das zweite Spiel neben dem Grundspiel, neben dem Basisspiel, was sehr schnell auf den Markt kam. Und dann kam die Seefahrererweiterung, Städte und Ritter, und dann ging es so weiter, wie wir es bis heute kennen.
Ja, ich meine, das ist ja mittlerweile, gibt es ja wirklich viele Adaptionen von Catan, vom Spielsystem, die auch immer wieder leicht abgewandelt wurden. Und ich glaube, das war dann einfach wirklich eine Lebensaufgabe für ihn, da auch immer wieder frischen Nachschub zu liefern. Und es hat ihm ja auch ermöglicht, tatsächlich dann selbstständig als Autor zu arbeiten.
Ja, was ja. Wenn du Lebens, Entschuldigung, wenn du Lebenserfahrung sagst, auch da hake ich kurz ein, um das halt eben ein bisschen mit Fleisch zu füllen. Als Klaus dann am Lebensende, so muss man es ja wirklich leider sagen, seinen Catan-Roman geschrieben hat, da wollte er wirklich in diese Buchform, es sind ja nur 2 von 3 Büchern erschienen, wollte er seine Erfahrungen, und Erfahrung heißt jetzt hier auch seine Gedanken, seine Inspirationen, die er immer bei seiner Entwicklung hatte, wollte er zu Papierform bringen. Und das hat ja dann also auch so getan, hat er dann ja auch so getan. Und da kann man also auch viel nachlesen, was Klaus so bei der Spielentwicklung mit durch den Kopf ging. Und das zeigt auch, je lebendiger man bei einer Spielentwicklung den Plot im Kopf hat, umso besser werden dann auch Spiele. Ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen. Ja, das ist wirklich seine Lebenserfahrung gewesen, vom Basisspiel über erste Anfänge, über ganz, ganz viele Derivate bis hin zu diesem Schlusspunkt, ja. Übrigens gab es ja vorher auch schon mal einen Roman von Rebecca Gablé, ich weiß nicht, ob das auch bekannt ist, zu den Catan-Zyklus, hat sie geschrieben, aber das ist bei diesem einen Buch geblieben, und das ist halt ein Zugriff von außen gewesen.
Ja, also ich persönlich zum Beispiel verbinde auch jetzt mit dem für zwei Personen, das hat mir erst wirklich gezeigt, die Augen geöffnet, was mit einem Brettspiel alles möglich ist. Also
ja.
Das für eine Gruppe, das fand ich auch immer ganz gut, aber tatsächlich das für zwei Personen, das hat mir erst die Augen geöffnet, welche Tiefe ein Spiel tatsächlich entwickeln kann, weil vorher war ich auch jemand, der halt so, ja, weiß ich nicht, so einfache Spiele, Laufspiele, Gelegenheitsspiele gespielt hat. Und gerade das für zwei Personen hat aufgezeigt, was alles möglich ist.
Ja, wenn du sagst, Laufspiele, das ist sicherlich vor Catan, ja, also sicherlich weit vor Catan, was Übliches gewesen. Es gibt in einem Buch, was damals erschienen ist, auch zu Catan, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, müsste ich vielleicht zum nächsten Mal nachgucken. Also war auch in den Anfängen ein ganz dickes Werk. Und da gibt es ein Kapitel, warum Catan so erfolgreich ist. Also ich rede jetzt wieder vom Brettspiel, du hast gerade das Kartenspiel erwähnt. Und da gibt es viele, viele interessante Aspekte, die da in die Richtung weisen, dass das vielleicht nicht ganz zufällig war. Ich nenne mal ein, zwei. Also Klaus hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, das so zu nennen. Catan verträgt bedingt und in kleinen Maßen, wenn man es nicht ganz regelkonform spielt. Man könnte auch sagen, Catan verträgt leichtes Schummeln. Er meinte damit, wenn man vielleicht mal einen Rohstoff zu viel oder einen anderen Rohstoff nimmt, dass das bewusst oder unbewusst, also wir unterstellen hier als Spieler keinem, der falsch spielt, aber sowas kann passieren. Und dann verträgt dieses Spiel das. Es kippt dann nicht, dass der eine oder andere dadurch groß in Vorteil gerät. Und er verglich das mit Monopoly. Er sagte auch, bei Monopoly ist es genauso. Wenn ich vielleicht mal ein Feld weiterziehe, weil ich nicht auf da jetzt ein Feld ziehen muss, wo ich viel Geld berappen muss, macht das Spiel nicht unbedingt kaputt, zerstört es nicht. Und er glaubt, dass das mit ein Geheimnis auch von Catan ist. Es werden viele andere Sachen da genannt und einfach mal nachlesen. Das fand ich eigentlich mit das Spannendste.
Das ist jetzt ein Aspekt, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört und auch nicht drüber nachgedacht. Was ja offensichtlich ist, ist ja diese soziale Komponente, ja, dass man halt miteinander Handel treiben kann.
Ja, ganz absolut, absolut. Entschuldige, dass ich schon wieder unterbreche, aber das setzt sofort Gedanken frei. Das war auch eines der ersten, du sagst sozial, ich sag höchstgradig Interaktion am Spieltisch. Das fängt ja schon mit der Erntephase an, einer würfelt und alle anderen können auch aufgrund des Würfelergebnisses sich Rohstoffe nehmen. Und das hält dich ja auch im Geschehen. Es ist ja nicht so, dass du dann abgelenkt werden willst, weil du immer hoffst, vielleicht kriege ich jetzt auch einen Rohstoff. Und dann halt eben auch diese Handelsphase. Und die Handelsphase ist ja richtig verstanden, nicht nur so, dass der aktive Spieler fragt und versucht, was zu bekommen, sondern die anderen Spieler sich auch anbieten dürfen und sagen, ich habe hier, brauchtest du nicht Getreide, das wird nachgefragt. Sicherlich dann im eigenen Interesse. Dass man also auch handelt und tauscht für sich selber. Also das ist das Hochinteraktive, das ist das Soziale, wie du das sagst. Und das ist in vielen anderen Klaus-Täuber-Spielen auch in Rätselmeister Barbarossa ist das ja auch, ne? Dieses Fragen bei den anderen, welches Rätsel hast du da gemacht, was könnte das bedeuten? Das ist ein großes Kennzeichen von vielen Spielen von Klaus, ja.
Weil es gibt ja zum Beispiel da eine Geschichte, die ist festgehalten, dass in Amerika, ich weiß den Namen leider nicht mehr, wer das war, ein CEO, irgendwie tatsächlich als Einstellungstest für Mitarbeitende, mit denen sich dann hingesetzt hat und Catan gespielt hat, um zu gucken, wie die sich halt sozial verhalten in der Gruppe, um ja, das halt festzuhalten. Sind die jetzt bereit, auch mal was abzugeben, um selber vorwärts zu kommen, oder sind sie halt sehr auf sich bezogen und wollen gar nicht teilnehmen? nichts abgeben. Und das ist halt, finde ich halt bemerkenswert, dass ein Spiel auch für solche Zwecke genutzt werden kann.
Ja, also wenn du so außerhalb der Spielszene Anekdoten oder Geschichten erwähnst, ergänze ich gerne auch nochmal, das mit dem CEO in den USA habe ich auch gehört. Ich könnte es jetzt auch nicht zuordnen, wer es jetzt war, aber ich kann zuordnen, was jetzt vor 4-5 Wochen passiert ist. Da gab es ein großes Sportevent, ich meine jetzt nicht die Olympischen Spiele, die gerade gelaufen sind, sondern die Europameisterschaft im Handball der Herren. Und da ist Deutschland ja Zweiter geworden, Vize-Europameister geworden und standen auch so ein bisschen im Medienfokus. Und am Tag danach gab es einen kurzen Bericht in der Tagesschau, in der 8 Uhr Tagesschau. Und da hat man dann auch ein paar Bilddokumente gehabt, wie die Spieler dann, wie das häufig so ist, aus dem Bus steigen und dann ins Hotel gehen oder nach Hause fahren, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte einer dieser Handballspieler einen Rucksack auf dem Rücken und die Katan Schachtel in der Hand. Man hat sofort das Orangefarbige nochmal in den 8 Uhr Nachrichten gesehen. Und das ist auch bekannt, dass deutsche Handballer mit Katan eine schon lange Geschichte pflegen. Und während die Fußballer auf ihrem Playstation rumdaddeln, sind die Handballer diejenigen, die Brettspiele spielen und dann, naja, das bekannte und beste Brettspiel, was die Nachkriegszeit so gezeitigt hat.
Ja, also ist schon bemerkenswert. Es hat sich auch millionenfach verkauft weltweit und verkauft sich ja bis heute. Kommen wir vielleicht mal zu der Entwicklung des Spiels selber.
Ja.
Also jetzt mit den Prototypen, warst du da auch in irgendeiner Form involviert oder hast du es mal auch ausprobieren können, wo du jetzt schon sagtest, du hattest andere Prototypen von Klaus bekommen?
Ja, eigentlich ist das ja deine allererste Frage gewesen, auf der ja immer noch die Antwort fehlt und es ist gut, dass du nochmal darauf hinweist. Führ das nochmal eben fort, was ich zu Barbarossa, zu All verpflichtet und zur Elbler-Stafette gesagt habe. Es ist so, wir sind in den Austausch getreten. Das war dann 86, 87 und im Austausch geblieben. Und dann hatte Klaus, das kann ich jetzt gar nicht mehr zeitig genau einordnen, hatte Klaus den Wunsch, dass er Spiele, die er entwickelte, so die letzte Endredaktion haben wollte und nicht sich mit Redakteuren auseinandersetzen müsste. Und da hat er dann die TM GmbH gegründet. TM steht für Teuber Müller. Teuber, klar, Klaus Teuber und Müller, das war Rainer Müller, der sicherlich auch vielen bekannt ist. Rainer hat Barbarossa begleitet als Redakteur damals für die AS und das war natürlich das erste Spiel von Klaus, das erste Spiel des Jahres, auch ein intensiver Austausch mit Rainer, der ja absolut erfahren war. Und dann haben die beiden den Wolfgang Lüttke und mich gefragt, ob wir in diese GmbH mit eintreten würden für diese Idee, die sie hatten. Und da habe ich dann erst ein bisschen gezögert, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich gleich ein andermal. Dann aber doch Ja gesagt und ich bin natürlich heilfroh, dass ich das getan habe. Denn dann fingen wir zu viert an, Spiele zu entwickeln, vor allen Dingen Klausens Spiele. Und erst auch mit der Idee, sie selber am Markt zu platzieren. Zwei sind rausgekommen. Und dann wäre die TM GmbH eigentlich fast pleite gewesen, hätte in den Konkurs gehen müssen, weil wir zwar gute Spiele hatten. Eins auch von Klaus, das erste Vernissage, aber keinen Vertrieb hatten. Und daran scheitern ja bis heute ganz viele Kleinverleger. Man ist auf Messen, auch damals gab es schon Essen, hat das so ein bisschen vorgestellt, die Spielideen. Und wenn es dabei bleibt und du die Spiele nicht in die Geschäfte bringen kannst, dann wird es schwierig. So ist dann damals in der damaligen Zeit eine Connection entstanden. Fritz Gruber, der mittlerweile auch verstorben ist, der dann auch zu TM gehörte, Fritz hatte die Connection zu Goldsieber, sodass wir Redaktionsarbeit leisten konnten. Erst für Goldsieber, später für Kosmos. So, und in dieser Phase wurde dann also auch Catan entwickelt und ausprobiert. Ja, ich durfte mit das Spiel testen und wie es halt eben auch so ist. Klaus hat auch weiterhin mir Prototypen zur Verfügung gestellt, in Erinnerung an diese allererste Phase. Und ich habe tatsächlich im Keller einen der ganz wenigen Prototypen von Die Siedler von Catan oder heute Catan. Und das Spiel hieß da Kolonisten oder Die Kolonisten. Und das war so gebastelt und funktionierte dann, als ich es bekam, schon weitestgehend so. Aber eine Idee, was die Entwicklung anbelangt, die ist sehr, sehr spannend. In einer ersten Phase bei Die Siedler von Catan lagen die Ergiebigkeitsplättchen, also die sich von 2 bis 12 hochnummerieren, noch verdeckt auf der Fläche. Man musste also in einer frühen Phase erstmal erkunden, es war schon klar, an welcher Art von Feld ich lag oder ansiedelte, aber ich wusste nicht, wie ergiebig jetzt mein Waldfeld oder mein Schaffeld war. Das kam dann erst durch eine Erkundung, dadurch, dass ich da baute, wo das offenbar. Und das war natürlich mit sehr starken Ungerechtigkeiten verbunden. Da hatte einer, wenn er Pech hatte, saß er nur an 2, 12, 11 und 3 und hatte natürlich überhaupt keine Chance. Und dann kam irgendwann der Switch, dass die Plättchen natürlich aufgedeckt da liegen müssen, um dann halt eben sich gezielter an ganz bestimmte Felder in der Startphase hinzusetzen, um das dann auszunutzen. Und dann also auch diese Setzphase, erst im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn, das ist auch eine typische Idee von Klaus, die danach auch immer mal wieder kopiert wurde. Was übrigens auch kopiert wurde, ist, dass diese Idee, dass die Plättchen verdeckt lagen, Klaus nicht verworfen hat. Er hat es für Catan verworfen. Er hat aber dieses Entdecken in dem Spiel Entdecker, was danach ja rausgekommen ist, da hat er es wieder erneut verwandt.
Spannend, das so zu hören, weil ich hatte das jetzt auch natürlich schon mal recherchiert und gelesen, aber das jetzt so von einem Zeitzeugen einfach zu hören, der daran beteiligt war, ist schon echt super, super spannend.
Ja, das besteht ja nur, dass es auch so war, wenn du das recherchiert und gelesen hast.
Genau. Nee, er hatte nämlich in einem Interview, ich glaube in der Spielbox auch gesagt, das befriedigte zwar meinen Entdeckergeist, führte aber oft zu Frust, also dieses Element, wo er eben mit dem Umdrehen der Plättchen.
Ich kann mich genau an eine Partie erinnern, wo es so war. Ich weiß nicht mehr wer. Ich war es nicht, sonst hätte ich es behalten. Dass man tatsächlich nur mit 2er- und 12er Feldern versehen war. Und ich glaube, das Spiel haben wir damals auch abgebrochen. Was wir übrigens ganz häufig in den Entwicklungsphasen hatten bei Klausens Spielen, dass wenn wir erspürten, hier läuft was nicht rund, hier müssen wir was verändern und verbessern, dass in dem Augenblick dann auch abgebrochen wurde. Und Klaus hat dann sofort gesagt, das könnte eine Lösung sein. Und wir haben es dann erneut gespielt und sind dann so sukzessive zu einem richtigen Ergebnis gekommen. Das auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben ja unsere Treffen immer in Darmstadt oder in Rostock, wo Klaus wohnte, abgehalten. Und das waren immer 2 oder 3 Tage, so das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn etwas abends nicht klappte, dann hat Klaus entweder am gleichen Abend oder morgens früh noch vor Tau und Tag sich hingesetzt und auch das Spiel nicht nur weiterentwickelt, gedanklich, sondern auch materiell. Er hat dann neue Karten gebastelt, vielleicht sogar neue Figuren, damit das halt eben auch gefälliger ausprobiert werden konnte. Also er war ja Zahntechnikermeister, hatte diesbezüglich Geschick und auch Material, um Figürchen oder was auch immer neu zu schneidern, neu zu schnibbeln, neu zu formen. Und das tat er gerne. Dann wurden neue Karten ausgedruckt, dann wurden 3 Scheren auf den Tisch gelegt und wir zu dritt oder viert haben geschnibbelt, um dann mit dem neuen Material dann schnell zu spielen.
Wahnsinn. Sehr interessant, das so zu hören. Vor allen Dingen, ihr wart ja dann da dran am Arbeiten und ihr konntet euch ja, ich meine, niemand kann ja das erwarten, dass ein Brettspiel wirklich so ein Welterfolg wird. Ich meine, so ein Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, was man halt dann kannte vielleicht, ne, was halt ein Welterfolg schon dann damals war. Das war ja sicherlich nicht der Anspruch. Was glaubst du denn, was Klaus da so angetrieben hat, weil ich glaube, monetär kann es ja nicht sein, dass man sagt, jetzt ich werde damit reich.
Ja. Klaus hatte, glaube ich, eine sehr kreative Art, Ader. Hat ganz früh, bevor er anfing, Spiele zu entwickeln, hat er auch gemalt, wenige Bilder, die hingen auch bei ihm im Büro von ihm. Wenn er auch so am Ende seines Schaffens ein Buch geschrieben hat oder zwei Bücher, und vorher war er ja auch Mein Weg nach Catan, da hat er ja auch nochmal eine Menge sachlich festgehalten, während in dem Roman er seine Fantasie und seine Inspiration festgehalten hat, dann zeigt das, dass er auf vielen Ebenen diese kreative Art da hatte und auch ausleben wollte und auch ausgelebt hat. Und kam natürlich bei ihm sehr schnell auch der Erfolg. Sein Erstlingswerk wurde Spiel des Jahres und sowas ermuntert natürlich auch, dann dabei zu bleiben. Letztendlich glaube ich tatsächlich, dass es die Kreativität gewesen ist, die ihm immer mal wieder einen Anstoß gegeben hat, ihm neue Ideen verpasst hat und so etwas. Klaus hat auch ganz viele andere Spiele gespielt, nicht um sich da Ideen zu holen, sondern um einfach auch zu zeigen, was der Markt hergibt. Und die Spiel des Jahres-Titel, die gehörten immer bei ihm zur To-Do-Liste. Und er hat also auch immer mal wieder im Vorfeld gesagt, wenn wir auch andere Spiele mal gespielt haben, das war dann nicht das Primat, aber es kam natürlich vor, und hat gesagt, das hat Potenzial für ein Spiel des Jahres. Also da hat er ein Gefühl für gehabt. Also er war zunehmend in dieser Materie von Brettspielen gedanklich auch involviert und ließ sich aber auch von Brettspielen selber inspirieren. Letztendlich aber ist es die kreative Ader gewesen.
Mhm.
Soll ich noch mal ein, zwei Sachen sagen, wo ich dran das festmache?
Ja, sehr gerne.
Oder möchtest du was anderes fragen?
Nein, sehr gerne. Dann gehe ich gerne noch drauf ein.
Also ich erinnere mich an Vernissage, da muss man in verschiedenen Karten stapeln, muss man versuchen, Karten zu bekommen. Und es ist so, dass man diese Kartenstapel nacheinander sich anguckt und sie werden teurer. Also jeder geht zunächst in den ersten Stapel, findet da was für sich, aber wenn alle drei anderen Spieler es auch getan haben, dann gehe ich da nicht nochmal rein, weil ich ahne, dass die weiteren besseren herausgefischt haben. Also versuche ich in einem höheren anderen Stapel dann nochmal was Erfolgreiches zu finden, muss dafür aber sukzessive mehr bezahlen. Also auch das ist eine Idee, die ich sehr schön fand.
Mhm. Wahnsinn. Und jetzt nochmal auf den Rainer Müller zurückzukommen.
Ja.
Der ist ja auch da maßgeblich mit dran beteiligt gewesen, ja, an Catan. Klaus hatte in einem Interview auch in der Spielbox 95 gesagt, dass gerade die Anleitung der Schlüssel zum Erfolg war aus seiner Sicht, weil, ja, Rainer Müller, glaube ich, die verfasst hat und eben sehr kompakt gehalten hat und sehr auf den Punkt gebracht hat, was man hier überhaupt macht, um eben für die damalige Zeit, war das ja ein sehr anspruchsvolles Spiel, das eben auch gut vermitteln zu können, dass die Leute da eben nicht dran abgeprallt sind.
Ja, auch da kann ich nicht sofort drauf antworten, da muss ich ausholen.
Rainer Müller. Dafür bist du da.
Rainer Müller war ja Redakteur schon weit vor TM, weit vor Ass. Er hat für Schmidt gearbeitet und in seinen Anfängen hat er auch für Parker gearbeitet und er hat ja auch für den Kurier Verlag, später Merz Verlag, seine Anfänge gehabt und war ja auch mit ein Initiator der Spieltage gewesen. Das ist Rainer Müller zuzuschreiben. Das wird manchmal in den Gazetten ein wenig verfremdet dargestellt, aber ein Mitinitiator und angeschoben hat Rainer Müller das. Und er hat in diesen Anfängen für Parker gearbeitet und hat da schon eine sensationell neue Idee, was Spielregel, was didaktische Aufbereitung von Spielregeln anbelangt, initiiert und durchgesetzt. Er hat, und ich glaube, das ist sogar bei Risiko gewesen, also als damals Parker in den Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf den deutschen Markt kam, war er da als Redakteur tätig. Und er hat die Regel so geschrieben, dass sie mit Randbemerkung versehen wurde. Das hat eine Zeit lang ja richtig große Gültigkeit gehabt. Heute ist das wieder ein bisschen verloren gegangen. Aber es hatte ja immer den Effekt, dass wenn man ein Spiel mal eine längere Zeit nicht gespielt hat, man durch das Lesen der Randbemerkungen ganz schnell wieder im Geschehen drin war und sich nicht ein ganzes Regelwerk nochmal hat anlesen müssen. Und das Zweite war, dass während des Spielens, während des ersten, zweiten Spielens, wenn man noch nicht ganz so regelsicher war, über die Randbemerkung sehr schnell die Passage gefunden hat, in der man nachlesen musste, um jetzt eine Regelunklarheit zu klären. Also das war Rainer Müller schon 10 Jahre, bevor er die Regel zu Siedler von Catan geschrieben hat. Und hier ist dann das wirklich große Neue gewesen und da nimmt sich Rainer Zeit, da hat Rainer die Idee und den Ansporn und die Inspiration und alles in die Hand genommen, um daran zu arbeiten. Er hat die Regel, das war ja damals auch, das muss man vielleicht auch vorher sagen, eine Schachtel, die erstmal im quadratischen Format war. Vor Siedler von Catan gab es dieses quadratische Schachtelformat eigentlich nur bei Triple Pursuit in etwas kleineren, kompakten Format. Und das hat sich ja dann da durch Siedler ja durchgesetzt. Das ist ja heute in vielen Bereichen Standardformat, die quadratische Schachtel. Dementsprechend war auch die Regel, wenn man sie schachtelfüllend ausnutzen wollte, ein quadratisches Blatt, und hat auf einer Seite den Spielaufbau. Auch heute ist das überall Standard, das gab es damals auch noch nicht, den Spielaufbau dargestellt und mit vielen Randbemerkungen erklärt. Das kommt hierhin, das kommt dahin und damit auch schon nicht nur den Aufbau erklärt, sondern erste kleinere Regelwichtigkeiten notiert und dann waren so, ich weiß es nicht mehr genau, aber um den Spielplan herum waren 10, 12, 15 kleine Hinweise und damit konnte man eigentlich anfangen. Es gab ja dann auch, und es gibt ja auch bis heute, für die, die das Spiel zum ersten Mal spielen, gibt es ja auch eine Startaufstellung. Die sollen ja nicht direkt mit der Siedlungsphase beginnen, mit dem Setzen der ersten Steine, weil das ist ja ein strategisches Moment in dem Spiel, was ja jeden überfordert, wenn er das Spiel noch nicht kennt. Deshalb diese Startaufstellung, all das war integriert auf der ersten Seite und auf der Rückseite ist es Rainer gelungen, die Regeln sehr kompakt auf einer Seite, auf DIN A4 war es ja jetzt nicht, das war dieses quadratische Format zu notieren. Also dieses doch recht komplexere Spiel konnte man durch die Lektüre und das Verstehen, und das wurde verstanden, sonst hätte man das nicht beibehalten, diese Regel beginnen. Ja, und dann gab es ja noch als weiteres hinzu diesen Almanach. Das war dann ja auch nochmal wichtig, dass man Regeldetails, die nicht so häufig vorkamen, ich nehme mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Handelsstraße durchbricht. Es kann ja ein Mitspieler die Handelsstraße, indem er da hineinbaut, was nicht sehr häufig vorkommt, dass man sie dann unterbricht. Das ist eine Sache, die seltenst und längst in jeder Partie vorkommt. Das ist ein so ein Beispiel, was ausgelagert wurde in den Almanach und das fand man dann alphabetisch, wenn es notwendig war. Also dieses Regelkonzept ist wirklich von Rainer Müller gewesen und damit hat er ein zweites Mal große Leistung für didaktische Weiterentwicklung von Spielregeln in Brettspielen geleistet. Also wie viele Spiele fangen heute an, in dem der Plan als erstes zu sehen ist, wo alles notiert steht und wie aufgebaut wird? Das ist wirklich da die Grundlage gewesen, ja?
Das ist Wahnsinn. Weil wenn man sich überlegt, man kennt die Kramer-Leiste, das ist ja so ein allgemeiner bekannter Begriff, da weiß man, das hat Wolfgang Kramer erfunden, aber viele andere Dinge, die halt heute so selbstverständlich sind und absoluter Standard sind, da weiß man ja oft gar nicht, woher das kam. Und das hat dann also wirklich der
Rainer Müller, ja?
Rainer Müller erfunden. Ja. Wahnsinn.
Ja, erfunden, er hat es entwickelt. Also ja, Rainer entwickelt, war so jemand, der hat dann getüftelt, er hatte diese Idee. Er kam ja von der Redaktion her. Er war Redakteur. Und das ist ja auch eine Aufgabe von Redakteuren. Also er hat immer überlegt, wie kann ich Spiele verbessern, Spiele in der Spielentwicklung. Jetzt nicht vom Mechanismus her, sondern in der Produktion, um sie dem Publikum schneller näher zu bringen, damit ein Einstieg leichter gelingt. Also so hat er sich immer verstanden und so hat er gearbeitet und gewerkelt und ja, ganz, ganz wichtig. Also bei TM, das blick jetzt auch wieder zurück, wir waren 4, 5 Leute und da hatte jeder seinen Anteil. Also das war jetzt zum Beispiel vom Rainer Müller der Anteil. Der Klaus hatte natürlich die Grundideen. Ich glaube, meine Stärke ist es immer gewesen, dass ich an Feinheiten versucht habe, ein Spiel noch runder zu machen, dass ich Ideen hatte, wie man leicht was verbessern konnte. Und das wurde dann auch mit aufgenommen. Der Wolfgang Lüttke hat dann redaktionell die Sachen auch umgesetzt, hatte immer im Kopf, was ist machbar von der Ausstaffierung her. Und Fritz Gruber war der Mensch, der Geschichten, der Spiele in Geschichten kleidete und gute Spieletitel sich überlegte. Und ja, da auch ein kleines Beispiel. Wir hatten mal auch ein Klausenspiel, die Ritter von der Haselnuss. Und das ist entstanden, weil wir kurz vorher den Film Ritter von der Kokosnuss gesehen hatten. Und da ist ganz typisch eine Idee von Fritz Gruber, das runterzubrechen. Es war ein kleines Spiel. Damals hießen die bei Goldsieber die Maxis in der Minibox. Da waren die Ritter von der Haselnuss drin. Und es passte einfach alles. Nettes, niedliches Thema, schön zu illustrieren. Der Titel hat uns Spaß gemacht. Ja, so hat jeder seinen Anteil gehabt bei TM. Und darum konnten wir, glaube ich, auch eine Zeit lang gut wirken.
Super. Jetzt hattet ihr ja das Spiel Catan entwickelt gemeinsam. Dann war es soweit fertig, dass ihr gesagt habt, jetzt kann es auf den Markt kommen. Dann hat sich das aber, das war ja kein Selbstläufer. Also es gab ja einige Verlage, die haben das ja tatsächlich abgelehnt. Ich habe da auch wieder, wenn ich mal gucke, Klaus sagte, es wurde mit der Begründung, es sei zu langweilig, altmodisch und allenfalls nett, wurde es abgelehnt.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also es ist vielleicht damals darüber gesprochen worden. Ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass das Verlagen angeboten wurde und ich weiß auch, dass das abgelehnt wurde. Ob mit diesen Begründungen kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Aber ist es ja nun tatsächlich so, dass es nicht langweilig und altbacken ist? Da habe ich vorhin einige Punkte für genannt und einfach die Erfolgsgeschichte spricht dagegen. Ich glaube eher etwas anderes. Es war ja recht ungewöhnlich, auch aus zwei anderen Aspekten. Es war einerseits ja ein sehr variabler Spielplan, den es zu der Zeit so auch noch nicht gab, der immer wieder neu zusammengesetzt werden konnte. Damit natürlich ein hochgradig variabel und flexibel in jeder Spielpartie war, wie die einzelnen Landschaftsfelder zusammengestellt wurden. Und die Sechsecke, das kannte man damals ja nur eigentlich aus Wargames, die dann halt eben mit Sechseckplänen die Spieler forderten. So ein Sechsecksfeld gab es ja so in Spielen vorher auch wenig oder gar nicht. Und das hat ja einfach schon den Vorteil, jedes Feld ist mit jedem verbunden. Sonst bei Quadraten ist es ja nur über die Ecke und dann wird es ja ein bisschen schwierig, das zu definieren. Das ist bei 6-Feldern ja nicht so. Und da kann ich mir vorstellen, dass diese Innovation bei Verlagen, die das Spiel vorgelegt bekommen haben, eher so ein bisschen scheu bedeutet haben, das umzusetzen. Und sicherlich eher als die Begründung, die du vorhin vorgelesen hast.
Ja, es war ja auch, so wie ich das zumindest recherchieren konnte, war es ja so, dass es eigentlich auch von Anfang an erst für 6 Personen ausgelegt war und Cosmos hat dann aus Kostengründen eben gesagt, nee, wir machen das jetzt nur für 3 bis 4 Personen. Das Spiel, ist das so korrekt?
Also das kann ich nicht bestätigen. Ich habe ja vorhin mal gesagt, dass die 5er- und 6er-Version ja diesen ganz bestimmten Kniff auch brauchte. Ich weiß nicht, ob Klaus den schon von Anfang an im Kopf hatte, aber ich kann durchaus bestätigen, dass Verlagsüberlegung, Spiele Material günstig zu machen, es immer schon gegeben hat. Ich meine, auch das ist ja bekannt, dass in der Zeit es kosmoswirtschaftlich eigentlich nicht so gut gegangen ist und dass eigentlich die Siedler den Verlag wirklich nochmal richtig gerettet haben, der Erfolg von die Siedler, so dass ich mir das durchaus vorstellen kann, dass im Vorhinein vom Verlag dieses Signal kam. Wobei Rainer Müller war der Redakteur und ob er das so gesagt hat oder ob er von oben diese Order bekommen hat, das kann ich beides jetzt nicht bestätigen.
Mhm.
Eigentlich nur so, dass Verlage schon darauf achten, Material günstig, um damit dann halt eben auch endpreisgünstig Spiele zu entwickeln, ja.
Ja, auf jeden Fall fantastisch. Was mich auch noch super interessieren würde, ist, wie ist denn die Zusammenarbeit mit Marion Potts entstanden? Die hat ja dieses wunderbare, also ich finde das bis heute ein zeitlos ungemein hübsches Cover, ich liebe immer noch das ganz alte Cover, wo man ja. Eben, das werden wir jetzt hier im Podcast dann als Bild einblenden für all diejenigen, die das jetzt nicht vor Augen haben, man sieht eben die Silhouette von Dorf in Schwarz und dahinter geht dann eben die Sonne auf oder unter,
ja.
Ich weiß
jetzt
gar nicht, aber auf jeden Fall ein ganz tolles Design.
Ja, also ich habe vorhin so erwähnt, da gibt es ein Buch, wo aufgelistet ist, warum das Spiel so erfolgreich ist. Und einer dieser Punkte ist auch das Cover. Das Cover, was einfach Sehnsucht hervorruft und vielleicht Abenteuer, vielleicht auch ein bisschen Urlaubsstimmung, die untergehende Sonne vor rotem Himmel, dann die schwarze Silhouette einer Siedlung und mehr war es ja gar nicht. Und das wurde dann mit der Zeit ja modifiziert. Wir wissen, wie das Cover heute aussieht. Und es ist tatsächlich auch so, dass das gar nicht die Grafikerin, die Illustratorin diese Idee hatte, die entstammt nämlich auch von Rainer Müller. Und lebte in Stuttgart, der Rainer, und in diesen Tagen, Mitte der 90er Jahre, gab es in Stuttgart ein Musical und dieses Musical hieß Miss Saigon. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ich habe das damals auch mal, ich glaube, ich habe es in London gesehen. Aber ist egal. Miss Saigon hatte, wie das bei Musicals ja so üblich ist, immer auch ein sehr, sehr pointiertes Cover, ein großes Plakat. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an dieses Vampir-Musical, wo man auf schwarzem Hintergrund nur die Vampirzähne, die leicht rot voll Blut waren, oder bei Cats, wo einfach nur die beiden Augen zu sehen ist. Und bei Miss Saigon gab es genau diesen Hintergrund, dieses Orange, Rot-Gelbe mit dem schwarzen Hubschrauber, also auch in so silhouettenhaft, ein Hubschrauber davor. Der ist in Miss Saigon, spielt ja, als die GIs aus dem Vietnamkrieg abzogen, so die letzten Tage. Und auf der Bühne, wie auch in Wirklichkeit, wurden die letzten GIs ja mit Hubschraubern ausgeflogen. Und das ist der Showdown im Musical. Und der wurde auch auf diesem Plakat dann wieder gespiegelt. Also orange, gelb, roter Hintergrund, schwarze Silhouette davor. Rainer Müller fuhr täglich an einem dieser Plakate vorbei, die riesengroß an irgendwelchen Plakaten hingen, an Plakatsäulen hingen. Und das hat er mitgenommen, um für Catan auch in dieses Cover einfließen zu lassen. Und hat so dann auch die Illustratorin gebrieft.
Wahnsinn, das jetzt mal zu hören. Also man merkt, ihr habt da, also es wurde wirklich an jedem Detail des Spiels mit sehr viel Bedacht gearbeitet.
Ja, wir waren halt eben auch eine Truppe von 5 Leuten, damals ja noch 4. Und nee, waren wir auch schon zu 5. Und ist, glaube ich, durch diese Vielzahl an Ideen, die zusammengetragen wurden, auch ein bisschen mitbedingt. Aber Kapitän und voran ging natürlich immer Klaus mit seinen kreativen Einfällen.
Klasse. Also wenn man das jetzt so zurückschaut, das war der Erfolg war jetzt kein Zufall, das war wirklich auch eine fast zwangsläufig durch viele gute Entscheidungen, die da getroffen wurden.
Also wenn du sagst kein Zufall, da hake ich auch schon wieder ein. Der Johann Rüttinger, der ja auch bekannt ist, 3 Hasen in der Abendsonne, mittlerweile ja auch über 80, der hat damals mich mal zur Seite genommen auf so einer Messe und hat gesagt, Peter, es ist nicht zufällig, dieser Erfolg, der TM beschienen wird. und begründete das, was ich nie getan hätte und ist überhaupt nicht meine Art. Er hat unserer aller Sternzeichen sich angeguckt und diese Konstellation der Sternzeichen als Grundlage gesehen, dass da so unterschiedliche Charaktere zusammenkommen mit so unterschiedlichen Möglichkeiten, dass das eine gewisse Zwangsläufigkeit ergibt. Ich habe das nie überprüft. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit Aszendenten und den genauen Geburtsdaten, kann ich nicht sagen. Habe ich aber so behalten, musste ich schmunzeln, damals wie heute.
Ja, tatsächlich ist das aber auch meine Wahrnehmung, dass ein Team ist immer besonders gut, wenn viele unterschiedliche Personen zusammenarbeiten, die sich halt in ihren Fähigkeiten ergänzen.
Ja.
Und jeder eben auch offen bleibt und eben die Meinung der anderen Person dann auch annehmen kann oder dass man halt da gut drüber sprechen kann, dass man halt ein gemeinsames Handeln auch tatsächlich hat. Ich finde, das ist immer oft ein Erfolgsgeheimnis. Wahnsinn. Ja, dann ist das Spiel endlich erschienen. Warst du dann auch zu dem Zeitpunkt mit dabei, also als es dann gedruckt war? Und
es wurde in Nürnberg vorgestellt. Ja, es wurde in Nürnberg vorgestellt. Das müsste 95 gewesen. Ja, genau.
Ja.
Ich besuche.
Das war 95 im Jahr, genau.
Ja, im Februar. Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Und ich weiß noch, dass damals so Holland in Not war, weil die in der ersten Ausgabe die orange und roten Figuren farblich sehr ähnlich waren. Also das Orange war zu rötlich. Und da war schon größte Sorge da, dass das vielleicht so ein Stolperstein werden könnte. Das wurde dann gemeldet, gezeigt und sehr bald auch wieder abgeändert. Ich glaube, die Erstauflage, die war auch minimalst. Ich meine, 5.000 in Erinnerung zu haben.
Es waren 3.000 tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Herr Winfelder hat irgendwann mal 3.000 genannt. Auch die Zahl ist mir bekannt. Also, dass man dann auch solche kleinen Stolpersteine, die ich gerade genannt habe, dann auch schnell korrigieren konnte. Ja, man weiß es nicht, wie wird sowas angenommen und das Spiel wurde gut bis sehr gut angenommen. Also ich kann mich erinnern, so in den ersten 1-2 Jahren, das zeigt diesen Erfolg des Spiels. Da gab es in den Kaufhäusern, damals gab es ja noch mehr, Karstadt, Kaufhof, was es alles gab, Horten. Die hatten alle ihre Spielwarenabteilung und die hatten eine extra Gondel nur für Catan-Produkte. Also Catan-Produkte heißt, das war jetzt nicht im ersten Jahr, der Erfolg lief jetzt 2-3 Jahre, da waren schon die Erweiterungen, da war das Kartenspiel. Also eine extra Gondel von vorne bis hinten, rechts und links, nur orange. Und ich war am Samstag, war ich hier nochmal bei Thalia. Und im Augenblick erlebe ich was Ähnliches mit Hitster. Die haben da auch, nicht so groß wie damals Catan, aber Hitster auch in allen Varianten und oben und unten, so dass man damit erschlagen wird und gar nicht vorbei kann. Soll so sein. Hitster ist ein ganz anderes Spiel, hat seine Stärken, passt in die Zeit hinein. Aber dieses Phänomen, wie es präsentiert wird im Handel, hat mich sofort daran erinnert, dass in den Anfangsjahren Catan ein richtiger Schnelldreher wurde. Also auch für den deutschen Markt und sich heutzutage ja immer auch noch zigtausendmal verkauft. Auch in Deutschland, jährlich.
Ja, das zeigt ja auch die, erst letztes Jahr wurde ja wieder alles neu überarbeitet mit neuem Design, neu rausgebracht. Und das ist ja immer ein Indiz dafür, dass sich ein Spiel nach wie vor Longseller ist. Und das wird ja auch so bleiben, ist ja ein Klassiker.
Ja, also da gehe ich von aus. Aber so wie Monopoly, Risiko ja auch immer wieder ein neues Outfit bekommen. Dahinter verbirgt sich die Idee, man muss im Gespräch sein und bleiben, bevor man ins Gerede kommt. Wenn man nichts für ein Spiel tut, dann wird vielleicht geunkt, ist es auf dem absteigenden Ast und dadurch, dass man es immer wieder auffrischt, aufhübscht, für die neue Zeit interessant gestaltet, ja, umso besser für das Produkt. Und wird immer so bleiben, das ist so, ja.
Ja, wenn du jetzt so von aus heutiger Sicht so zurückblickst, du warst ja, ich meine, an einem der wichtigsten Spiele der Brettspielgeschichte beteiligt. Wie ist das denn so als Gefühl für dich?
Ja, also ehrlich gesagt, ich denke da wenig dran. Für mich das Primat ist immer gewesen, die Freundschaft mit Klaus und auch in den TM-Kreis hinein mit all den anderen, da was bewirkt zu haben, immer wieder sich getroffen zu haben, schöne Zeit miteinander verbracht zu haben, eine fruchtbare Zeit miteinander verbracht zu haben. Und das ist meine Erinnerung zurück. Also das, was du so ein bisschen unterstellst, das sind so Gedanken, die ich eigentlich selten oder nie habe oder hatte, da jetzt dann mit beteiligt gewesen zu sein und mir das ja auf die Fahnen schreiben zu müssen. Es sind andere Dinge.
Ja, schön. Ja, das war dann ja auch eine besondere Zeit auf jeden Fall.
Ja, das war eine besondere Zeit, die einen Anfang hatte, die aber auch ein Ende hatte. Und das ist auch gut so. Sowas kann man auch nicht bis ins Unendliche fortführen. Starb auch Fritz Gruber, Rainer Müller ist mittlerweile tot, Klaus ist tot. Von den Fünfen, die mal so erfolgreich waren, leben nur noch zwei. Und das ist schon dadurch natürlich beendet worden, ja.
Ja, aber auf jeden Fall ein ganz wichtiges Kapitel und ich finde das total klasse, dass du heute da mal so ein bisschen nochmal Einblick gegeben hast, weil ich finde, ich persönlich betreue das zum Beispiel bis heute, ich hatte mal die Möglichkeit mit Klaus ein Interview zu führen, also wurde angeboten vom Kosmos Verlag und da hatte ich damals keine Zeit für und das bereue ich tatsächlich bis heute, dass ich da nicht auch mal mit ihm persönlich gesprochen habe, das finde ich bis heute schade.
Ja. Also Klaus war immer ein Mensch, der für solche Dinge offen war, er hat ja weltweit Interviews gegeben, es gibt im Stern, im Spiegel, gab es Artikel, lange Artikel in der Zeit, alle wichtigen Medien, sein Tod wurde in den 8-Uhr-Nachrichten wurde vermeldet, das zeigt den Stellenwert, aber auch zu Lebzeiten, er hat das immer gern gemacht, er hat das aber immer sehr bescheiden gemacht, hat sich da nie groß in den Vordergrund gestellt, er hat auch mal so erzählt, was dann also Bildfotografen von ihm immer wollten, wie er sich in Szene stellen und setzen sollte, was so gar nicht so sein Ding war. Aber er hat dann natürlich, diese Klaviatur kannte er dann auch mitgemacht. Er war ja auch mal bei Stefan Raab in seiner Sendung und die auch einen Fokus auf Catan legen sollte, in dem Augenblick, als er als Gast vorgestellt wurde. Und er sagte, der Stefan Raab hätte sich überhaupt nicht vorbereitet. Hat dann auch wieder so Parallelen mit Mensch Ärger dich oder mit Monopoly gezogen, die ja vorne und hinten nicht stimmen. Und er hat das, Klaus hat das dann weggeschmunzelt. Ja, also das zeigt auch so, er war Gast, blieb dann höflich und hat genau gewusst, draußen am Fernseher oder sonst wo, wissen viele schon Bescheid.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass er mal bei Stefan Raab war. Klasse. Ja. Ich habe noch eine Nachreichung. Ich habe es nämlich jetzt schnell nachgelesen. Der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman war das, der das eben das Spiel Catan genommen hat, um seine die Führungskompetenzen von Personen festzustellen. Und der hatte sogar eine eigene Variante mit 200 Exemplaren sich anfertigen lassen damals.
Ja. Okay.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, Peter, und freue mich schon riesig auf unser nächstes Gespräch.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend, auch selber nochmal so sich zurückzuerinnern und gerade so auch deine Frage, was hat das Spiel mit dir gemacht, wird mir jetzt doch auch nochmal bewusster. Ein bisschen habe ich schon, ein ganz kleines bisschen, mitgewirkt an diesem großen Erfolg. Ja, danke für diese Frage.
Da freue ich mich. Ja, dann danke ich auch fürs Zuhören. Wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und abonniert uns, wo auch immer ihr uns hört und kommt gerne wieder und empfehlt uns auch weiter, weil davon leben wir eben auch. Umso mehr Reichweite wir haben, umso schöner ist es, weil wir machen es einfach aus dem Spaß raus, dieses Format hier. Würde mich super freuen. Dann bleibt verspielt und bis bald. Ciao.